geh ins Atelier und mache irgendwas. Und das ist ja oft so, dann beim Machen entsteht dann auch die Lust. Und dann denke ich, ah ja, super, jetzt weiß ich wieder, warum ich es machen wollte. Also, aber die Lust ist nicht immer da. Manchmal muss ich mich auch wirklich zwingen. Und dann fange ich an, an einer Figur zu arbeiten und gucke, wer mir da letztendlich entgegenkommt. Und lasse mich so auf diese Stimmung ein. Und im Idealfall, und das ist auch eine Sucht, die wirklich entsteht, kommt beim Arbeiten eine totale Stille. Also wo ich dann wirklich, ich höre dann nur noch so das Rascheln des Papiers und meine Hände, die dann so über das da so drüber streichen. Und wo man dann merkt, dieser Raum, der kriegt so eine Fülle oder Weite. Oh, das ist wirklich, dann bin ich so komplett im Hier und Jetzt. Und dann ist das so ein, fast wie so ein Blick ins so ein Spalt. Ich gucke durchs Universum oder ich kann es gar nicht so beschreiben und bin komplett da. Und ich kann dir nicht sagen, sind es 5 Minuten, ist es eine Stunde und bin nur damit beschäftigt. Also ich höre auch keine Musik.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Katinka Magnussen.
Vielen Dank und Cesar Trautmann. Heute mal umgekehrt. Dafür aus meiner Küche heute mal. Also entschuldigt bitte, wenn der Ton etwas halliger wirkt. Wir haben hier alles mit Decken abgehangen. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten dran.
Und es darf auch immer mal wechseln.
Das stimmt.
Wir haben heute einen ganz wundervollen Gast da. Wir freuen uns über jeden, das ist natürlich so. Und heute Morgen war aber meine Stimmung schon mal wirklich toll, weil ich mich gestern schon in dein Feld reingearbeitet habe. Liebe Annette Meinke-Notsch, spricht man das aus?
Ja, das ist richtig.
Und du bist Bildhauerin.
Ja.
Herzlich willkommen, dass du da bist. Das ist ein Feld, in dem ich überhaupt nicht zu Hause bin. Und deswegen ist es umso spannender. Vielleicht erzählst du ein bisschen erstmal, was du täglich machst. Und dann fangen wir ein bisschen weiter vorne
nachher an. Ja. Also guten Morgen erstmal. Ich freue mich sehr über eure Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Du kannst öfter kommen. Du bringst ein sehr, sehr gutes, sehr positives Energiefeld mit. Ach, wie schön, wenn ich das so sagen darf.
Wie schön.
Bist jetzt schon wieder eingeladen.
Ja, es ist so ein wunderschöner Morgen auch. Also ich bin hier gerade hier gelaufen und dachte, mein Gott, was ein schöner Morgen. Und jetzt habe ich so eine tolle Einladung. Ich
Frühlingsanfang seit dem Wochenende.
Genau, ja, genau. Schön. Ja, du meintest, hast gefragt, was ich mache. Also ich mache Skulpturen, also bin Bildhauerin, wobei das Hauen im Grunde in dem Fall gar nicht passt, weil ich nichts weghaue, sondern aufbaue. Aber es läuft trotzdem unter der Kategorie Bildhauerei. Mhm. Skulpturen, Plastiken, wie man das auch immer nennen mag. Und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Menschen, mit der Physiognomie des Menschen, mit dem Ausdruck, mit dem Sein des Menschen. Und es sind immer kleine Büsten, Köpfe, Figuren, große Köpfe, kleine, mit denen ich mich beschäftige. Und ich habe viele Jahre lang mich noch konzentrierter auf das Porträt, also auf das konkrete Porträt fokussiert. Also Katinka oder Cesar jetzt theoretisch.
Juhu, ich theoretisch.
Und bin da aber tatsächlich von weggekommen, sondern bin eher dahin gekommen, dass ich so Gesichter und Köpfe, die so eine Allgemeingültigkeit haben, dass ich mich darauf jetzt mehr konzentriere, weil ich so gemerkt habe, es ist total spannend, also ich liebe es, mich mit einzelnen Menschen zu beschäftigen und trotzdem hatte ich dann beim Arbeiten, also der Vorgang ist im Grunde so, ich baue ein Gerüst auf und fange dann an zu formen mit Papier und Kleister und dann baue ich das so langsam auf und dann habe ich meinetwegen irgendeine Idee, ich möchte meinetwegen, sag jetzt mal Frau mit offenen Augen, so theoretisch machen. Und dann fange ich so an und beim Arbeiten merke ich dann aber, oh nee, es soll doch jetzt ein Mann werden oder die Augen sollen jetzt zu sein. Und wenn ich dann konkret jetzt einen Auftrag theoretisch hätte, ich mache jetzt eben dich zum Beispiel, dann würde ich mich daran festhalten und nicht gucken, was mir entgegenkommt. Und dann habe ich gemerkt, mein Sehnen ist so nach Freiheit und dass ich einfach mich diesem hingebe. So.
Ich wollte gerade sagen, du hattest es eben im Vorgespräch gesagt, du bist auch Fische,
genau,
wie ich. Und wir mögen ja die Struktur und den festen Rahmen nicht so gerne.
Genau, es muss möglichst frei sein. Ja,
schön, also wenn es fließen kann.
Genau, genau. Und da war ich eben, wir wachsen ja auch unser Leben lang in uns hinein. Und früher war ich noch deutlich mehr, wie man zu sein hat und was ich tun sollte und was ich meinte, was Kunst sei und irgendeiner Gesellschaft zu entsprechen, wo ich immer frage, wer ist eigentlich die Gesellschaft? Ich meine, jeder von uns ist die und ich ja dann entsprechend auch, kann ja auch auf mich hören. Also so und dann wächst man ja im Laufe seines Lebens so in sich hinein und eben auch in die Freiheit immer mehr. Ne? Und da habe ich einfach gemerkt, ich bin der einzige Mensch, der mein ganzes Leben lang mit mir jeden Tag, jede Stunde zu tun hat und ich muss mich irgendwie wohlfühlen bei der Arbeit. Und das tue ich viel mehr, wenn ich eben in diesen Prozess, diesen langsamen, ruhigen Prozess komme, wo ich so, also eine erste Intuition, also nicht Intuition, sondern eine Inspiration habe und dann das einfach so im Machen entsteht was und mich darauf einlassen kann. Und dann fühle ich mich einfach frei. Und das habe ich dann irgendwann mir mal erlaubt zu behaupten, dass ich das jetzt mache und ich muss gar keine Aufträge machen, zum Beispiel jetzt so.
Da kommen wir gerne nachher noch hin. Ja. Ich fand das sehr, sehr spannend, dass du eigentlich aus einer, oder nicht eigentlich, du kommst aus einer Diplomatenfamilie.
Ja.
Weil du gerade so gesagt hast, wie darf ich denn sein?
Und genau.
Das würde mich ein bisschen interessieren, was du da mitbekommen hast, weil du bist super viel umgezogen, schon als Kind. Mhm. Und ich mutmaße, dass du viele Regeln mitgekriegt hast, gerade wenn du in anderen Ländern dann warst. Ich muss hier so sein, hier muss ich so sein, weil sonst brauchst du auch gar nicht im diplomatischen Dienst anfangen, wenn du so ein Typ Revoluzzer bist.
Genau, also das war für mich als Kind tatsächlich relativ schwierig, das mitzuleben, aber jeder trägt ja so seine Geschichte mit sich. Und da gab es einmal natürlich, wie hat man zu sein? Also ich meine, der Klassiker der Generation vor uns, ja nicht nur für Diplomaten, sondern was denken die Nachbarn? Ne? Also das ist ja, das haben wir ja alle mitbekommen, dass das manchmal wichtiger war, als was fühlen wir und was wollen wir eigentlich machen. Und als Diplomat
ich hast du ja...
Und als Diplomat ist es natürlich noch mehr, man präsentiert Deutschland in einem Land und wie hat man zu sein und dann, oh Gott, und dann war man natürlich noch
und relativ... Und gerade wir Deutschen, die ja sehr regelkonform und oder ich war auch viel im Ausland und da haben wir gelten ja schon nochmal als noch strukturierter und noch, wie sage ich das?
Rigider?
Ja, so ein bisschen als andere Kulturen.
Also. Ja, also das würde ich auch sagen, aber da kam zu der Zeit noch hinzu, dass ich jetzt im Rückblick denke, so lange war der Krieg noch gar nicht her. Ja, also als Kind dachte ich, das war vor 100 Jahren, aber jetzt im Rückblick denke ich, mein Gott, das ist wirklich ja nicht lange her gewesen und ich weiß auch noch genau, in Dänemark, also wir als Deutsche, wir wurden eher gehasst als geliebt oder und dann fühlten wir uns auch immer schuldig und jetzt nicht so laut sein, die Nachbarn, so was denken die und also ich habe es trotzdem total geliebt in Dänemark, aber dieses Gefühl, ich muss still sein und mich anpassen und bloß nicht auffallen, weil eigentlich dürfen wir hier nicht sein. Wir haben ja irgendwas Böses, irgendwas Diffuses Böses gemacht. Das war ja das,
was... War dir das bewusst oder wurde darüber so gesprochen?
Sowohl als auch. Also es gab so Zeiten, ich weiß jetzt nicht, ob das nun Hitlers Geburtstag oder Todestag war, keine Ahnung, wo dann irgendwie Kerzen in Richtung unseres Haus ins Fenster gestellt wurden und meine Eltern gesagt haben, oh, Frau Jensen hieß die Frau, die böse Frau Jensen hieß es dann immer, die mag uns nicht und heute ist eben der und der Tag oder Kriegsende. Das erinnere ich jetzt natürlich nicht, welcher Tag das dann war oder auch, ich bin da auf so eine deutsch-dänische Begegnungsschule gegangen und ich weiß noch, wie wir da dann hingebracht wurden, alles mit Mauern auch und so und wie dann so Lieder gesungen wurden, so gegen die Deutschen. Also, der Dansgefläh errött, wie der Tyskgefläh ermäu beskid. Das heißt, also die dänische Fahne ist rot-weiß und die deutsche ist beschissen. Also so auf der Straße. Und das, ich meine, das passierte jetzt nicht jeden Tag, aber das brennt sich natürlich fest. Und dann in Kombination so mit, wie muss man sein? Und mein Vater war sehr beamtig, sag ich jetzt mal. Mhm. Und das hat mich schon natürlich geprägt. Also diese Mischung aus Anpassung und immer mehr gucken, also sich mit dem Außen zu beschäftigen und gar nicht so, wer darf ich werden, sondern immer in diesem Feld zu leben, weil wir ziehen bald wieder um und dann ist es wieder ein Land, wo man eigentlich nicht gern gesehen wird und so.
War das flächendeckend in Europa, dass das dann, ich weiß es nicht so genau, aber immer in Länder ging, wo ihr nicht so gerne gesehen wart, also der Deutsche an sich?
Also in Holland habe ich sehr stark auch empfunden.
Ah ja. Mhm.
Also da habe ich dann Abitur später gemacht. Mhm. Also da war auch wirklich unsere Schule wirklich galt oder sah fast eher aus wie ein Gefängnis. Also patrouillierte auch immer die Polizei rum, weil es eben die deutsche Schule, also ich glaube mittlerweile heißt sie internationale Schule auch oder deutsche internationale, aber damals war das nur deutsche Schule Den Haag. Und es war immer so ein latentes Gefühl, oh, ich darf nicht auffallen. Ich darf nicht auffallen und ich bin nicht gern gesehen.
Du bist nicht willkommen.
Du bist nicht willkommen. Obwohl es natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wir haben auch dort natürlich Freunde gefunden und so, aber das hat uns auf jeden Fall begleitet und hat es mir auch nicht leichter gemacht, mich selbst zu finden. Also gerade auch als Fisch, wie du weißt, fühlt man, oder nicht nur als Fisch, aber eben auch, sehr stark, was das Umfeld, was da so los ist. Und wenn man dann in diesem Anpassungsmodus ist, fiel es mir sehr, sehr schwer zu hören, also auf mein Herz zu hören, was ist es, was ich möchte.
Ich kriege Puls.
Du kriegst Puls. Fühlst du dich in irgendeiner Form angesprochen?
Ja, ich weiß, Fritz Riemann, der Psychoanalytiker, hat das mal ganz spannend gesagt, der auch so ein bisschen über die Astrologie sich vereinnahmt hat. Und der sagte, wir Fische brauchen immer einen Spiegel, um uns überhaupt zu sehen. Also eine andere Identität, um auch zu uns zu finden.
Ah ja. Also, ah ja, interessant.
Von daher, das ist schon auch meine Lernaufgabe, Teil meiner Lernaufgabe.
Wobei letztendlich so ist, denke ich, gilt das auch letztendlich für jeden. Also nur in unterschiedlichen Varianten. Absolut. Weil wir spiegeln uns ja immer in dem Gegenüber und dadurch erkennen wir uns. Und vielleicht ist es dann, das sind dann so Variationen, ne? Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und der andere hat eine andere Energie. Aber ich denke, dass, aber ja, also mir ging es auch so.
Die Erdung ist eine Herausforderung,
ja. Sagen wir mal so. Ja, ja, genau. Aber das ist eben eine spannende Zeit, also weil das in den 60er Jahren natürlich noch ganz anders war, als es heute ist.
Ja.
Und was du jetzt eben auch angesprochen hast, dieses, dieses eigene Wesen überhaupt früh schon entwickeln zu können oder zu dürfen, das gibt's ja noch gar nicht so lange.
Nee.
Das heißt, das war schon nochmal eine andere Metamorphose für dich mit deiner Story.
Also ich denke, dass das meine oder unsere Generation, wir sind ja eher eine Generation, auf jeden Fall betrifft. Also mit unseren Eltern, die ja eben auch aus dem Krieg, die den noch miterlebt haben und wir sind die Nachkriegskinder, Enkel, also ich dann eben Enkel oder wir Enkel. Und das haben wir ja alles, tragen wir in unserem System mit uns. Und deshalb denke ich, ist das schon so was uns alle betrifft. Mhm. Und für mich war es eben, mich persönlich und auch für meine Brüder und ich denke für viele, ich kenne Diplomatenkinder, unheimlich schwer, eine eigene Identität zu finden. Also, weil durch diese Umzieherei und die Unsicherheit, also du hast keine Chance, Wurzeln zu bilden. Und wenn dann vielleicht auch ein innerfamiliäres System jetzt auch nicht so ganz stabil war, das war jetzt bei uns auch nicht so ganz stabil, dann hast du weder im Außen noch im Inneren die Möglichkeit, so eine Sicherheit zu finden oder und das, ja. Da braucht es dann eine Zeit, sich daraus zu schälen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also da war ich auch gehuckt, als ich mich da so ein bisschen gestern reingefühlt habe in deine Geschichte mit diesem vielen Umziehen. Ich weiß nicht, wie oft seid ihr umgezogen?
Ich glaube, ich war in 6 Ländern, glaube ich.
Okay.
Also es geht, also je nachdem, wie man es betrachtet. Also es gibt noch schlimmere Fälle, sage ich jetzt mal. Und es ist natürlich jetzt im Rückblick auch toll mit verschiedenen Sprachen und der Horizont hat sich erweitert und so weiter. Also so, das ist schon natürlich etwas, worauf ich jetzt auch einen Schatz, auf den ich zurückblicke und warum auch meine Arbeit wahrscheinlich so geworden ist, wie sie ist. Aber für die Zeit war es schwierig.
Genau, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses, wo gehöre ich denn eigentlich hin? Also ich habe heute nach wie vor, ist das manchmal schwierig, dass ich nicht weiß, wo mein Platz ist.
Ah ja.
So, und hat eben auch mit dem Gesamtkonstrukt zu tun, mit Umziehen, mit der Familie, mit der Konstellation der Geschwister und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann hast du aber eben schon als Kind, du bist ein bisschen in deine Parallelwelt gegangen, was ja ganz viele Kinder machen, und hast angefangen zu basteln.
Genau.
Und kam das aus dir selbst oder hattest du so eine Mutter wie Katinka, die irgendwie die alle Schränke voll hat mit den geilsten
Sachen? Nee, aber ich muss gestehen, die Sachen bei meiner Tochter, die kommen aus der, die kommen nicht von mir. Also die ist ja, die kommt mit Sachen um die Ecke da. So, ob ich kreativ bin oder nicht, das Gefühl, es hat nichts mit mir zu tun.
Ach, schön. Okay. Ja. Das kam aus mir selbst tatsächlich. Mhm. Also natürlich erinnere ich vor Weihnachtszeit und wir haben Weihnachtsschmuck gebastelt. Also da war meine Mutter auch ganz, also ging da drin auf mit Gold und Glitzer und Kügelchen und Lametta. Kleben und was weiß ich, was alles bastelt. Aber so diese Welten mir bauen, also teilweise alleine, teilweise auch mit meinem Bruder, das war wie so ein, ich brauche irgendwas, um das, also meinen eigenen Kosmos mir aufzubauen, der mich so, und ich habe wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde bemalt, beklebt, zerschnitten, umgebaut oder so. Das war wie so eine kleine Wunderwelt, die ich mir erschaffen habe. Und das hörte dann irgendwann auf, also das war eher so in der Kindheit, also ich würde mal sagen, lass es bis 12, 13, 14 vielleicht gewesen, 13 gewesen sein und dann war das weg. Das kam erst später wieder, aber da kommt dieser Schatz letztendlich her.
Mhm.
Ja.
Das machen wir hier mal kurz zu.
Yeah. Die Kreissäge draußen, aber die passt ja auch zum Thema für das Handwerkliche. Mm. Wie war es für deine Eltern? Also ich erinnere, ich habe für meinen Sohn einen Kletterturm gebaut im Zimmer und war ganz stolz. Und es dauerte keine 3 Tage, da war der natürlich in allen Farben und Sachen beklebt, bemalt, betupft. Und ich dachte mir nur, ja, war vorher auch schön. Und trotzdem finde ich es natürlich großartig, dass sie das so leben. Wie war das bei dir? Also wurde die Kreativität gefördert von deinen Eltern oder war das eher schwierig? Oder?
Also ich würde fast sagen, weder noch. Also die haben das irgendwie, klar, ich habe dann Weihnachten irgendeine Dose bemalt und dann kam da irgendwas rein und habe das dann geschenkt und haben sich gefreut, also wie Eltern sich so freuen. Aber das wurde jetzt weder groß gefördert noch irgendwie behindert. So. Also es war eher so, wenn ich dann so die Idee hatte, ich muss jetzt das ganze Zimmer anmalen und dann müssen auch noch irgendwelche Bilder auf die Wände, dass es dann immer hieß, es lohnt sich nicht, wir ziehen bald um. Also das war so ein, auch so ein Spruch, den ich aus meiner Kindheit kenne, der aber nicht nur die Kreativität ja behindert in gewisser Weise, sondern überhaupt eine Entfaltung. Weil es, ich weiß, immer wenn es irgendwas war, wo ich so dachte, oh, ich würde jetzt gerne das und das beginnen oder das und das machen, ach, lohnt sich nicht, wir ziehen eh bald um. Wahnsinn. Das fand ich ganz schrecklich.
Ja, so ein fieser Satz.
Ganz fies. Mhm. Ganz
der
fies.
Blockiert ja eigentlich alles. Ne?
Ja.
Hat er dich später auch noch beeinflusst? Also war das so einer der Glaubenssätze, die du vielleicht mitgenommen hast?
Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht.
Weil du hast ja dann gesagt, du hattest dann eine Pause. So nach 12, 13 hast du erstmal aufgehört.
Ja.
Und dann hast du ja irgendwann wieder angefangen.
Ja, also ich, gut, dann kommt natürlich so dieses, man geht aus, rauchen, trinken, Party machen, dann irgendwann machen, also...
Jungs, ich weiß nicht, wovon du sprichst.
So, und ja, Schule beenden und dann ist das irgendwie... Das war irgendwie weg einfach. Ich habe, wie das so ist, ne, man beschäftigt sich mit anderen Themen und dann hatte ich eben mein Abitur in Holland gemacht und dann war ich eher damit beschäftigt, du liebe Zeit, wo in Gottes Namen ziehe ich hin? Also soll ich in Holland bleiben, nach Deutschland? Keine Ahnung, wohin, was soll ich machen? Also ich war total lost und hatte das gar nicht mehr auf dem Zettel, dass es ja was Kreatives gäbe, was ich machen könnte. Und meine Eltern zogen dann auch aus Holland weg und deshalb hätte ich jetzt auch nicht sagen können, ich hänge jetzt noch mal ein halbes Jahr hier ab und guck mal, was passiert, sondern musste irgendwie eine Entscheidung fällen und bin dann einfach, mein Bruder ist in die Schweiz gegangen und dann bin ich einfach damit hingezogen und habe gedacht, ich werde da jetzt mal ein bisschen rumstudieren und probiere mich mal so aus. Mhm. Und habe dann aber was studiert, also Französisch, Spanisch, Kunstgeschichte, so ein bisschen so vor mich hin studiert, sag ich mal, aber nicht so froh damit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was hättest du lieber gemacht?
Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich es überhaupt nicht. Also ich bin jetzt total froh, wie mein Weg dann das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Aber es ist ja oft so, wenn man etwas erlebt hat und dann nachher merkt, oh, so ist es eigentlich viel schöner. Du hast ja den Vergleich und dann ist das, was dann kommt, noch viel, viel schöner. Weil du dann merkst, das ist jetzt richtig. Ne? Also es gibt ja keinen verkehrten Weg. Und das war einfach jetzt mal so ein Weg, den ich gegangen bin und gemerkt habe, oh, ich bin so unzufrieden mit da in der Schweiz leben und alles immer nur schick und alles nur so... Und wo ich im Nachhinein denke, wie schade, dass ich das nicht genießen konnte, weil das unheimlich schön eigentlich da war. Mhm. Ich konnte es überhaupt gar nicht genießen. Weil ich so dachte, ja gut, dann spreche ich jetzt noch ein bisschen besser Französisch als vorher. Und dann, aber es hat mich nicht erfüllt, so gar nicht.
Was ja dann auch dem Alter einfach wahrscheinlich auch geschuldet war.
Ja, also genau.
Ich bewundere heute so junge Frauen oder junge Männer auch, die schon eine ganz andere Bewusstseinslage haben. Und wenn ich mich dagegen so sehe oder noch überlege, wie war ich irgendwie mit 21, ja. 22, würde ich denken, also ich kann mal gerade Rot von Grün unterscheiden.
Ja.
Stimmt wahrscheinlich nicht, aber...
Im Rückblick, ne? Ja. Also ich gucke auch oft auf die Freunde und meine Neffen und Nichten und meine Tochter und deren Freunde und denke mir, wow, was für eine tolle Generation daran wächst, sage ich jetzt mal. Die sind schon so weit und haben ein Bewusstsein, das finde ich ganz toll. Ich meine, gut, wir haben natürlich auch ein bisschen den Weg geebnet, muss man ja auch sagen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Die können natürlich sich ein bisschen mehr erlauben, frei zu werden, als wir es vielleicht konnten mit den engen Korsetts, die wir noch getragen haben und der Schuld und all diesen Themen, die wir in uns hatten. So. Mhm. Und da haben wir denen zumindest schon mal ein Stück weit einen Weg geebnet, glaube ich.
Siehst du das auch so, Katinka?
Ja, in Teilen. Also ich glaube, dass die Schuld auch heute immer noch präsent ist, aber natürlich in milderer Form, nicht mehr in so bewusster Form. Ich sag mal, die Generation meiner Eltern hat ja, die sind ja die Nachkriegsjahre, also da war die ja auf den Trümmern aufgewachsen, da war es natürlich noch sehr viel präsenter.
Ja, also ich glaube, also es ist bestimmt noch präsent, aber ich glaube, wir haben uns jetzt mehr schon damit beschäftigt. Also wir haben unser Bewusstsein dafür, schon, also vielleicht auch nicht alle, aber dafür geöffnet. Ja. Und wie gehe ich damit um? Und also das ist ja alles, was mehr ins Wachbewusstsein kommt. Und das ist ja schon mal gut. Mhm. Und dass ich persönlich diese Schuld ja nicht habe, aber trotzdem ist sie in mir gespeichert. Also, und dass man guckt, wie geht man damit um?
Ja, das transgenerative Zellwissen. Ich liebe ja
dieses. Wie heißt das?
Transgeneratives Zellwissen.
Ja, genau. Das ist ja alles in uns. Ich finde das
alles wahr. Ja, das ist ja über, was ist das erwiesen? Über 7 Generationen.
Ja.
Da werden Traumata, wahrscheinlich noch viel länger.
Ja.
Ich weiß nicht, aber.
Ja, nicht nur Traumata, ja, alle Themen.
Alles. Genau, alle Themen.
Gibt ja auch tolle Sachen.
Mhm. Ja, und zwar eben nicht nur aus der eigenen, also es gibt ja die eigene Familie
erstmal. Und das Kollektiv.
Das Kollektiv. Mhm. Also ich frage mich immer, wo ist das alles gespeichert? In jeder Zelle. Und da kann man nur Schicht um Schicht sich mit beschäftigen.
Die Zelle ist ein kurzer Exkurs wert. Also das Bild finde ich ja so beeindruckend, weil jedes weibliche Baby, was gezeugt wird, kommt ja schon mit der festen Summe an Eizellen auf die Welt, aus der dann am Ende die nächste Generation wird. Das heißt, in der Sekunde, wo meine Mutter gezeugt wurde, muss ich ja schon in ihr angelegt worden sein in der Zeit.
Wow.
Also irgendwas von mir muss ja da schon gewesen sein.
Unglaublich. Mhm.
Also ich finde es faszinierend.
Ja, faszinierend.
Aber da tauchen wir wann anders ein.
Ja.
Genau. Also du bist dann, du hast studiert, du hast so vor dich hin studiert.
Genau.
Und was ist dann passiert? Du bist aus der Schweiz dann entsprechend irgendwann weggegangen?
Genau, ich hatte dann Besuch von einem Freund und der sah meinen desaströsen Zustand da und sagte, du musst mal was Praktisches machen und ich besorge dir jetzt ein Praktikum. Und dann hat er mir in Hamburg ein Praktikum bei Lintas in der Werbeagentur organisiert und dann bin ich irgendwie nach Hamburg gekommen und habe das gemacht. Und da habe ich gedacht, wow! Es gibt ja Berufe, wo man basteln kann, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und da war ich, das fand ich so toll und habe da geschnibbelt und geklebt. Also das war ja zu der Zeit noch viel handwerklicher, ohne Computer und so weiter. Und dachte plötzlich, das war wie eine Erleuchtung für mich. Und was kann man denn bloß studieren, um so einen Beruf mal zu machen, dass der kreativ ist? So, wäre ich im Leben da nicht drauf gekommen.
Dass man damit Geld verdienen kann, also dass das eine sinnvolle Arbeit ist.
Genau, genau. Und dann habe ich mich in Hamburg an der Hochschule beworben und das dauerte ja dann, also ich hatte noch, also ich war tatsächlich in Kunst, hatte ich eine 4, also ich war überhaupt nicht gut in Kunst und habe aber da in der Agentur jemanden gehabt, der mich total beraten hat, wie man so eine Mappe macht und macht doch mal dies und zeichnet doch mal jenes und so. Und das habe ich dann gemacht und hatte so Lunte gerochen, also habe ich beworben und bin dann nach Budapest an die Kunsthochschule, weil ich dachte, die Mappe, das klappt im Lebtag nicht. Also, dass ich angenommen werde, so von 0 auf 100, weil 4 Wochen später musste ich die schon abgeben, war dieser Termin. Und dann bin ich nach Budapest an die Kunsthochschule als Gaststudentin und habe da zeichnen gelernt, sage ich jetzt mal so. Weil ich dachte, ich bewerbe mich dann nächstes Jahr. Und dann kriegte ich aber in Ungarn die Nachricht, dass es geklappt hatte mit der Aufnahmeprüfung. Das dauerte dann ja noch ein bisschen, bis das Studium losging. Und so lange habe ich dann in Budapest gelebt und dort bin ich da jeden Tag hingegangen und habe Porträt- und Aktzeichnen gemacht. Das war dann noch sehr traditionell. Was ich auch für mich heutzutage denke, wow, was habe ich da für ein Riesengeschenk mitbekommen, weil die haben wirklich jeden Tag saß dieses Modell da in einer Haltung über Wochen immer in der gleichen Position, also mit Pausen natürlich. Und wir sollten gucken, das wirklich zu zeichnen, also genau zu gucken, wie sitzen die Augen, die Nase, der Mund und wirklich immer wieder ran und so. Das war ganz toll. Also das so als Handwerk in meinem Köfferchen zu haben. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen, als dann das Studium losging.
Schön.
Ja, das war ein sehr schöner, da hat der liebe Gott mir jemanden geschickt und das hat dann echt toll geklappt. Ich wäre nicht drauf gekommen von selbst tatsächlich. Also dann bin ich ja drauf gekommen, aber durch den Kopf nicht so.
Naja, wir sind ja dann sehr kopfgesteuert.
Ja.
Auch, also unsere ganze Gesellschaft, ja, über so viele Jahrhunderte. Vielleicht Jahrtausende.
Ja, also dieses Vernunftdenken auch und sich so hinzusetzen, sagen so, okay, was studiere ich jetzt mal oder was mache ich mal? Das kannst du über den Kopf nicht rauskriegen, also glaube ich.
Ja.
Glaube ich nicht.
Nee, schön.
Das muss irgendwie entstehen, also es muss plötzlich so, und hier hat mich das wirklich dann dahin geführt. Also ich sage auch immer, einfach offen sein für die Gefühle, die dann hochkommen und in jedem Moment sich fragen, so, wie fühlt sich das jetzt an? Und dann gehe ich diesen einen Schritt und dann den nächsten und immer diesem Weg so folgen. Und dann findet man das, glaube ich.
Ja, schön.
Wir machen eine kurze, ganz, ganz mini kleine Werbeunterbrechung für unsere, ihr kennt sie schon, in zwei Podcasts nahe gewesen, Kaya Andrea Otto mit ihrem neuen Buch.
Du bist die Antwort auf deine Fragen.
Cisa, was hast du dazu als schamanische Heilerin?
Ja, ich finde es mega und habe mich schon so gefreut, als ich das sah bei Insta und Facebook, wie sie ihr Buch, ihr eigenes Buch auspackt. Und sie hatte das ja auch,
also ich habe echt Gänsehaut,
bei uns erwähnt, dass sie das schreibt. Und ich bin super, super gespannt.
Ja, also vor allen Dingen natürlich, weil es auch viel um unsere Themen geht. Mhm. Also in die weibliche, in die eigene weibliche Kraft kommen und das finden, was die, ja, die Vision füttert, was dich füttert. Und genau, es ist im Arcana Verlag erschienen. Es gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Ich war heute Morgen schon auf Amazon. Mhm. Und wir haben natürlich die Ehre, dass wir zwei Bücher verlosen dürfen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wie machen wir das? Haben wir noch nie gemacht. Einfach über Instagram verlosen wir zwei Bücher. Mhm. Und ihr erfahrt dann hier, wer es gewonnen hat. Also freut euch schon mal, klingt euch da ein. Und wir führen euch da live durch.
Mhm. Ganz schön, also da so reinzugehen, und dadurch, dass du auch in den 60er, 70ern so groß geworden bist, finde ich das ganz, ganz berührend. Meine schön. Eine Schwester, die du ja auch gut kennst, die hat wirklich als Kind jetzt, die hat sich halt tot gebastelt auch. Also ach, in so ganz kleinen Sachen, so winzige, yeah, Hefte hat die gemacht und alle einzeln beschriftet, yeah, und so.
Genau.
Und dann sagte
so
sie,
kreativ,
ja, und dann sagte sie eben so gern Abitur, sagte sie, ich würde am liebsten Architektur studieren. Also, das ging gar nicht. Ja, total brotlos, sorry.
Haben dann eure Eltern,
ja, gesagt, also oder? Gar nicht aus bösem Willen, oder, ja, sondern weil das für sie gar nicht auf dem Schirm war. So, und dann hat sie irgendwie was ganz anderes gemacht, also Lehre beim Otto-Versand und dann BWL studiert. Wie sich das dann so gehörte und wie es dann so passte. So, und jetzt machen wir die Abkürzung. Was macht sie heute?
Was macht sie?
In Architektur.
Wie toll. So. Ah, wie toll.
Und das ist einfach total schön, diese Wege zu sehen. Ja. Und es war wahrscheinlich auch für sie jeder Schritt wichtig und richtig. Ja. Und das hört sich jetzt bei dir auch so an, dass jeder Schritt irgendwie, ja, richtig und wichtig war. Und es gibt keinen Zufall. Also genau, ich glaube zumindest nicht an den.
Nee, ich auch nicht.
Dann kommt dieser zauberhafte Freund und sagt zu dir, pass mal auf, nee, also so geht das nicht. Ja. Und ich besorge dir mal ein Praktikum und schwupp.
Ja, geht's irgendwie da ganz weiter. Toll.
Hast du noch Kontakt mit dem?
Ja. Ja.
Ich ist der auch noch in Hamburg?
Nicht mehr, der war in Hamburg und lebt in München.
Also, und wie lange bist du jetzt schon in Hamburg?
Seit 19, oh Gott.
Also seitdem,
kaum, du hast hier deine... mich kaum auszusprechen, 86.
Ah, okay.
Richtig lange.
Okay.
Also oder 86 ging es los, genau, 86. Schon richtig lange. Und dann war es tatsächlich so, um nochmal auf meine Kindheit zurückzukommen, dass ich gedacht habe, und jetzt verlasse ich diese Stadt nicht mehr. Ich will jetzt hier mal wurzeln, ich will meinen Zahnarzt, meinen Hautarzt oder was weiß ich was haben, meinen Bäcker, meinen Friseur, also sage ich jetzt mal so. Und ich will jetzt wirklich mal Wurzeln haben und dieses immer weg und weg und ich will jetzt mal an einem Ort bleiben. Und das, da habe ich mich hier angefangen zu verwurzeln. Und für mich, mir tut das unheimlich gut, also diesen Ort jetzt gefunden zu haben. Mhm. Also ich würde jetzt mittlerweile sagen, nee, doch nicht. Ich wollte jetzt aber schön sein.
Ich weiß nicht genau.
Also verreisen, ja, und Wochenendhäuschen irgendwo auch. Aber nee, ich liebe das, hier zu leben.
Mhm. Also noch eine Sache zum Umziehen und dann kommen wir, finde ich, zu deinen Skulpturen. Ja. Ich bin in meinem Leben... habe nicht nie länger als 8 Jahre irgendwo gewohnt.
Wow.
Ein Haus, eine Wohnung oder irgendwie was. Und jetzt bin ich, glaube ich, im 9. oder sogar im 10. Jahr. Und ich merke aber jedes Mal, dass ich spätestens im Jahr 7 werde ich wirklich richtig nervös.
Verrückt.
Und fange dann so an zu gucken, wie packe ich das ein und wo kommt dann das hin und was könnte ich dann da... Also deswegen... Und
weißt du warum?
Naja, weil ich eben auch schon als Kind
umgezogen. Also waren auch immer dieser Rhythmus.
Ja, und ich bin danach in diesem Rhythmus geblieben. Also
verstehe.
Nie länger als 8 oder 7 Jahre irgendwo gewohnt.
Unglaublich. Mhm. Ich kenne das auch von Diplomaten, also anderen Diplomatenkindern, die dann den Weg auch weitergeführt haben, also mit den Umzügen und so weiter.
Kann man ja auch.
Genau. Und ich habe das ja kurz dann mit der Schweiz und Ungarn dann auch noch gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, nee... Also das kam jetzt nicht sofort, dieses Merken oder die Entscheidung, aber ich habe nur irgendwann gemerkt, ich fange an, mich so zu beruhigen in meinem Leben und so erstmal so, was möchte ich und wo bin ich und so mich zu formen. Also das hat mir unheimlich gut getan, mich immer noch mit beschäftigt, aber es wird immer besser. So.
Und ging das dann über deine Arbeit, also dass das quasi dazu kam?
Würde ich sagen.
Oder hast du irgendwie große Therapieerfahrung oder ist eigentlich deine... Bildhauerei,
ich wollte gerade sagen, die ist ja die Therapie.
Ja.
Also meine Arbeit ist meine Therapie, aber ich habe natürlich alles, was die nicht so nagelfest ist, auch gemacht an Therapie. Sehr schön. Das, also Transformationstherapie und Traumtherapie, also Traumdeutung und Therapie und alle möglichen Seminare und auch 2 Jahre eine ganz so systemische Therapie. Also ich habe ganz viel gemacht tatsächlich auch. Also um mich zu finden, astrologische Beratung, eine Lesung, Karten legen, alles, was ging. Also ich war immer so auf der Suche.
Kenne ich alles nicht.
Ja, ich hatte das mal so lustig, weil ich natürlich im Vorfeld jetzt nochmal mir ein paar Sachen, die ich kannte eure Sachen ja schon oder eure Podcasts, aber ein paar noch dazu angehört, habe ich gedacht, witzig, alles, womit ich mich auch beschäftigt habe. Mhm. Also es ist ja auch so toll, was das Leben so zu bieten hat, wenn man da so drauf gucken kann.
Ne? So toll. Ja, ich glaube, ich habe das, ich muss gleich einmal gucken bei meiner Freundin, die hatte das gepostet, so ein tolles Zitat. Ich kriege es nicht ganz zusammen, aber wenn man sich nicht für sich selber interessiert, für was denn dann?
Ja,
also,
das ist schön. Mhm. Ja. Und je mehr Interesse und Bewusstheit man für sich hat, desto mehr dient man ja auch dem Leben. Also das ist, man fängt ja bei sich an und dann ist es ja für alle gut. Also wenn jeder das tun würde, ich denke immer, Leute, geht doch bitte zur Therapie, also wenn irgendwas brennt. Ja. Wir gehen, wie gesagt, zum Friseur, da haben wir gar kein Thema mit. Mhm. Aber das ist so, also diese sich darum zu kümmern und dass es einem das bewusst wird und dann können wir auch mit anderen Menschen klarer umgehen. Und das, was ist denn daran schlimm? Ich finde im Gegenteil.
Also ich gebe dir zu 100% recht. Also ich habe, glaube ich, noch keinen getroffen, bei dem ich denken würde, das würde ihm schaden.
Nee.
Oder hätte jemanden geschadet. Also bisher habe ich nur, merkst du dann ja auch so ein bisschen im Gespräch, wer hat schon mal eine Idee von sich selber oder wer hat schon mal versucht, den Teppich hochzuheben und wer hat mal alle Schubladen aufgemacht. Das ist ja ein anderes Gespräch.
Ja, und natürlich musst du gucken, passt dieser Therapeut jetzt zu mir oder
der geht's natürlich. Sagen, weil das gibt natürlich klar. auch, also es darf man auch nicht, nicht jeder hat die Weisheit da mit Löffeln gefressen und ist da talentiert und da gibt es auch, wie bei allem, sehr, sehr, sehr viel, was einfach irgendwie, wo der Schuss nach hinten losgeht.
Ja, ja, das gibt es auch, definitiv.
Das stimmt, aber ich finde, wir konzentrieren uns
auf das Positive.
Ja, bei denen man irrsinnig viel lernt, Hilfe bekommt, Boden bekommt und die alten Themen heilen kann.
Ja. Und ich glaube, je heiler wir werden, desto heiler kann auch unsere Welt werden. Und das ist auch, finde ich, jetzt noch mehr die Chance in dieser Zeit, wo wir alle so auf uns zurückgeworfen sind oder mehr denn je. Ja. Wenn jeder in seinem kleinen Feld, also in dem Mini-Kosmos, in so einen Frieden mit sich kommt, mit den Nachbarn, dann mit dem Viertel, mit der Stadt, mit den Freunden. Klar. Also so schnell, wie das Virus sich ausbreitet, kann ja eben auch Frieden sich ausbreiten. Mhm. Also so in Bewusstheit. Und dass wir dafür so uns öffnen, ich glaube, das ist die Riesenchance, die wir gerade haben.
Ja, sehe ich genauso. Sehr schön. Mhm.
Wie bist du denn, als wo du gerade die Zeit jetzt ansprichst, als Künstlerin durch die Zeit jetzt gekommen? Ich weiß von vielen befreundeten Künstlerinnen, die vielleicht noch nicht so groß sind, die haben wirklich echt zu kämpfen.
Oh.
Wirklich zu kämpfen, weil es wie mit allen kreativen Sachen, Berufen, wenig Förderung gab.
Das erlebe ich auch. Also ich habe das Glück, dass es bei mir gut lief oder dass ich eine gute Zeit hatte, also in meinem kleinen Kosmos. Also
du bist natürlich schon sehr etabliert, in Anführungszeichen.
Also ja.
Ja. Nehmen wir das mal.
Sag ich jetzt mal so.
Ja.
Also ich persönlich habe auch das große Glück, dass ich mein Alltagsleben, also geradezu hat sich nichts verändert, weil ich sowieso den ganzen Tag, ich mache nichts anders als das Jahr davor und in den nächsten Jahren. Ich bin zu Hause, ich bin alleine in meinem Atelier und arbeite. Und ich habe das Glück, dass ich eben schon mit Galerien arbeite und es gab auch eine Ausstellung, die dann zwar nicht oder kaum geöffnet werden konnte in Berlin, aber wo wir trotzdem das Glück hatten, dass verkauft wurde. Und also ich habe sogar fast das Gegenteil erlebt, dass viele Menschen so eine Sehnsucht nach Kunst haben. Mhm. Und jetzt kann man das Geld nicht ausgeben für Reisen und nicht für Konzerte. Und die sagen, oh, ich hole mir das in mein Haus. Und ich hatte ein ganz reizendes Paar, die sagten, die genau das sagten, wir können nicht mehr in die Elbphilharmonie, was wir alles nicht können und wir möchten, wir haben aber diese Sehnsucht und haben dann bei mir eine Arbeit gekauft und das ist jetzt wir möchten die gerne jetzt um uns haben und da, ich habe unheimlich schöne Erlebnisse gehabt in diesem Jahr, also extrem berührend und tiefgehend auch, also wo Leute wirklich vom Herzen sagten, ich hätte diese Arbeit gerne bei mir und die gibt mir Kraft, wenn sie in meinem Haus ist oder in meiner Wohnung. Und so, das hat mich unheimlich gefreut. Und ich bin sehr gut durch die Zeit gekommen. Also unabhängig davon, dass ich natürlich auch manchmal in so einen Sog kam. Ich muss mir alle Nachrichten anhören und dann kommt man schlecht drauf. Und
ja, das
man
ist dann, echt ein Sog. Den vermeide ich ja. Aber
ja.
Weil das also Wichtige kriege ich sowieso
mit. Kriegt man sowieso mit. Ich habe dann auch, man muss immer wieder sagen, so stopp jetzt hier, ich gehe in meinen Kosmos. Wie ist denn mein Tag? Die Sonne scheint, ich kann in meinem Atelier arbeiten. Mein Tag ist jetzt gut, also was nicht heißt, ich gucke nicht, wie es mit den anderen ist. Aber ich kann es ja gerade nicht ändern in dieser Sekunde. Also deshalb hatte ich ein gutes Jahr, also auch ein erfülltes tatsächlich. Und so gesehen hat mir diese Zeit auch für mich persönlich mir sogar in die Karten gespielt, weil ich finde, diese Schwierigkeit als Künstler oder Selbstständige ist ja auch immer, sich so einen eigenen Struktur zu bauen. Also ich schotte mich jetzt von der Außenwelt ab, um meine Arbeit zu machen. Und dann gibt es ununterbrochen irgendwelche Verlockungen. Ah, kommst du mit auf die Ausstellungseröffnung? Oder wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Oder hast du Lust, heute Abend zum Essen zu kommen? Und dann denkst du immer, oh ja, das ist schön, schön, schön. Ah nee, aber dann kann ich ja nicht arbeiten. Mhm. Und so gesehen hast du natürlich diese ganzen Verlockungen im Außen nicht so stark. Und ich konnte mich noch viel mehr auf meine Arbeit konzentrieren und habe fast mehr gearbeitet und auch geschafft denn je, würde ich fast sagen.
Und ist dann da was anderes bei entstanden als nicht in den Jahren davor? Also weil die Struktur eine andere war, die Ablenkung logischerweise auch anders?
Also nicht richtig essentiell anders, aber trotzdem sind es ja so feine Nuancen. So vielleicht ein bisschen, das werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich beantworten können. Also eine kleine Variante wird es geben, bestimmt. Ich habe auch den Katalog letztes Jahr gemacht, weil ich dachte, das ist so eine Zeit, die nutze ich jetzt, das habe ich schon so lange vorgehabt und jetzt konzentriere ich mich darauf. Also ich habe schon so neue Dinge auch in mein Leben nochmal geholt. Also ist jetzt nicht der erste, aber jetzt der erste etwas größere, so mit dem ich wirklich viel Zeit, für den ich viel Zeit gebraucht habe und mit einem ganz tollen Grafiker. Und das sind so Sachen, die noch neu dazugekommen sind. Aber das, ob es wirklich anders geworden ist, kann ich dir im Grunde gar nicht, noch nicht beantworten im Moment.
Mhm. Aber schön, also dass du es nicht beantworten kannst. Und die Frage finde ich trotzdem.
Ja, manchmal sieht man das ja erst viel später. Also ich gucke manchmal zurück auf Arbeiten und denke, du liebe Zeit, das ist ja ganz schrecklich geworden damals. Und da dachte ich so, oh ja, nicht schlecht. Oder auch umgekehrt.
Das ist ja immer so, ne?
Oder auch umgekehrt, dass ich dachte, wow, das habe ich gemacht, das war ja echt richtig gut. Also das sieht man manchmal erst im Rückblick.
Ja, das stimmt. Lustig. Ja, ich denke gerade, ich habe Modedesign studiert,
ja.
Aber natürlich auch damals viel Aktmalerei und also die ganzen Themen.
Wo
natürlich
denn?
Für in Amsterdam, also auch in Holland.
Ja. In Holland,
ja. 4 Jahre in Holland gelebt.
Schön.
Und damals habe ich das, am Anfang fand ich es ganz toll, dann in der nächsten Woche fand ich es unterirdisch. Und jetzt habe ich neulich die irgendwann mal auf dem Dachboden gefunden und dachte, ah, Mensch, eigentlich warst du gar nicht so schlecht. Ja.
Das ist genauso, wenn man so auf alte Fotos guckt, auch so schlecht sah es aus. Schade, dass ich das damals nicht wahrgenommen
habe. Gut, das kommt drauf an, welche Fotos, aber
ja, stimmt.
Aber ja, witzig, wie das so in Wellen kommt.
Ja, ja, genau.
Ich würde total gerne einmal einsteigen in diesen Prozess. Wie geht das los? Also ich weiß, du hast früher auch so Auftragsarbeiten gemacht, vielleicht kommen wir da nachher noch dazu, aber wie geht das jetzt inzwischen in dir los? Was passiert?
Du willst doch nicht etwa die Frage stellen, was inspiriert dich?
Was kannst du ja machen.
Das also, ist natürlich, kennt das aus der Kreativszene, ist immer so die eine Frage und denkt man immer, oh, was soll das schon sein? Aber tatsächlich würde mich das auch interessieren.
Also,
was ist der erste Impuls?
Es kann erstmal alles Mögliche sein. Also ich lasse mich viel inspirieren aus Gemälden der Kunstgeschichte, weil da manchmal sehe ich ein Bild und da ist ein Gesicht und da gucken mich so Augen an und das haut mich schier um. Und habe auch ganz viel so Bilder um mich rumstehen, also die mich so begleiten. Dann sind es natürlich Menschen wie ihr und Menschen, denen ich begegne. Manchmal ist es nur eine Farbe und jetzt zum Thema Mode. Manchmal blätter ich auch eine Modezeitschrift und da sitzt jemand und hat irgendwie ein Kleid und einen besonderen Kragen und eine Farbe, wo ich denke, wow, ich muss mal eine Figur machen mit genau dem Kragen. Dann ist das die Inspiration. Und das ist erstmal dieser erste Moment des Beginnens so. Und natürlich bin ich nicht jeden Morgen inspiriert, wenn ich starte, aber ich habe mir mal irgendwann angewöhnt zu sagen, ich schmeiße jetzt den Motor an, egal ob ich Lust habe oder nicht, und fange einfach an. Und manchmal sind es dann so Handgriffe oder ich bereite da irgendwie das Material vor und sage einfach, geh ins Atelier und mache irgendwas. Und das ist ja oft so, dann beim Machen entsteht dann auch die Lust. Und dann denke ich, ah ja, super, jetzt weiß ich wieder, warum ich es machen wollte. Also, aber die Lust ist nicht immer da. Manchmal muss ich mich auch wirklich zwingen. Und dann fange ich an, an einer Figur zu arbeiten und gucke, wer mir da letztendlich entgegenkommt. Und lasse mich so auf diese Stimmung ein. Und im Idealfall, und das ist auch eine Sucht, die wirklich entsteht, kommt beim Arbeiten eine totale Stille. Also wo ich dann wirklich, ich höre dann nur noch so das Rascheln des Papiers und meine Hände, die dann so über das da so drüber streichen. Und wo man dann merkt, dieser Raum, der kriegt so eine Fülle oder Weite. Oh, das ist wirklich, dann bin ich so komplett im Hier und Jetzt. Und dann ist das so ein, fast wie so ein Blick ins so ein Spalt. Ich gucke durchs Universum oder ich kann es gar nicht so beschreiben und bin komplett da. Und ich kann dir nicht sagen, sind es 5 Minuten, ist es eine Stunde und bin nur damit beschäftigt. Also ich höre auch keine Musik bei der Arbeit. Das hindert mich tatsächlich, weil mich das so wegträgt. Also so sehr ich Musik liebe. Aber ich habe auch aufgehört, wenn ich laufe, höre ich auch keine Musik mehr mit Kopfhörern, weil ich denke, ich möchte das hören, was da ist. Also meine innere Stimme und auch die Geräusche, die um uns rum sind und mich darauf einlassen.
Du beschreibst das ja schön auch, also das, was ich so gelesen habe. Ja, dieses, wie das für dich geht, in die Stille zu kommen. Also wenn du wirklich in diesem Raum bist, den du eben sehr schön beschrieben hast, hört dann das Kopfkino auf und die Gedanken?
Ja, im Idealfall. Natürlich ja. Nicht immer. Manchmal ist eben der Klassiker, ach, ich muss ja noch eine Waschmaschine und ich muss noch Milch kaufen oder was weiß ich was, ne, diese ganzen Geschichten. Aber ich habe mir angewöhnt, so für mein Morgenritual, also ich stehe auf und dann gehe ich erstmal eine Runde durch den Stadtpark laufen, so 50 Minuten ungefähr, eben ohne Musik. Und diese Bewegung, da habe ich so das Gefühl, da lockert sich schon mal was und da schießen mir dann so Gedanken. Da habe ich das schon mal abgearbeitet, dieses Kopfkino. Da ist so das gelöst. Also da habe ich den Teil schon mal erledigt, sagen
wir mal. Hast du schon mal im Stadtpark gelassen?
Den habe ich schon mal im Stadtpark gelassen. Dann hole ich mir meinen Kaffee, dann dusche ich und so. Und dann fange ich so an und dann bin ich schon mal irgendwie, hatte ich schon mal die Begegnung mit der Natur und mit mir selbst und bin schon mal gewissermaßen so, ja, ruhig oder ausgetobt oder wie auch immer. Und dann setze ich mich so hin und dann kann ich, also das ist ja auch eine Übung, da kann man sich ja so hin, das ist ja ein Training letztendlich auch. Ja. Ne? Also es ist ja wie meditieren. Also das reine mich jetzt hinsetzen und nur meditieren fällt mir jetzt tatsächlich relativ schwer. Also das ist so meine Form der Meditation. Ich muss irgendwie was tun dabei. Also ich muss irgendeine Bewegung machen und dann kommt das relativ schnell, dass ich in diesen ruhigen Zustand komme.
Über dieses Mechanische ja erst, ne? Genau. Also weil du weißt, das und das Material mixe ich so und so zusammen. Also das ist ja dieses ganz klare Denken, wie, ich sage jetzt mal, bügeln ist natürlich ein anderes
Ergebnis. Nee, aber tatsächlich passt das. Also wo es schwieriger wird, ist immer in Momenten, wo ich eine richtige Entscheidung treffen muss. Also jetzt, ach, wird es jetzt doch kein Mann, sondern eine Frau oder umgekehrt oder welche Farbe, also wenn es ans Bemalen geht, also wo ich so höre oder denke so, oh nee, das wird nichts, wie kriege ich das jetzt noch hin, dass es doch noch was wird? Mhm. Also, aber wobei ich dann trotzdem ganz präsent mit der Sache bin, so, dann bin ich nicht ganz so entspannt und meditativ.
Ne? Was
dann,
heißt, oder was macht, oder wie kommt dieses Gefühl, oh Gott, es wird nichts? Weil es ist ja eigentlich wahrscheinlich so, wie beim Mal davor auch.
Ja, dann merke ich plötzlich, dass die Proportionen hinten und vorne nicht stimmen. Ach so. Und dann habe ich gemerkt, oh, der Hals ist ja viel zu kurz im Verhältnis zum Kopf. Also, oder die Arme müssten viel länger sein. Oder also Proportionen finde ich, bis heute fange ich jede Arbeit an und denke, ich weiß nicht, wie es geht. Das ist wirklich, das ist tatsächlich der Teil, der keinen Spaß macht.
Das ist spannend.
Das ist so wirklich schrecklich, weil ich stehe davor und dann habe ich so den Draht und denke, oh, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann zwinge ich mich einfach anzufangen. Und weil das ist ja so, wenn du diesen Draht formst, wo nachher das Volumen drum kommt, ist natürlich der Draht, bevor das Volumen dran ist, wirkt ja viel länger, als wenn es nachher ein Volumen hat. Und dadurch muss ich mir immer vorstellen, wie lang müsste dieser Draht sein, um diese Arme nachher im Verhältnis zu bekommen. Und das ist immer unheimlich schwierig. Und das gelingt eben auch mal mehr, mal weniger. Und manchmal versuche ich dann so zu vertuschen, indem ich dann noch irgendwas, keine Ahnung, noch Schulterpolster oder irgendwas mache. Und manchmal denke ich auch, ja, das ist jetzt künstlerische Freiheit. Das ist jetzt eben, passt jetzt nicht so ganz oder so. Ne?
Ja? Also du hast jetzt noch nie gedacht, also zumindest sieht man das jetzt nicht bei deinen Skulpturen in dem Buch oder so, dass du irgendwie mal sagst, so, weißt du was, und hier kommt jetzt mal ein Buckel.
Nee, das mag ich nicht. Ja. Ich möchte keinen Buckel.
Naja, das war jetzt nur irgendwie so ein Beispiel. Also du hast schon so einen inneren Rahmen, in dem du dich bewegst, was jetzt so das Außen, weil noch sind wir ja ein bisschen an diesem Außen.
Ja.
Hast du aber für dich so einen inneren Rahmen von das geht und das geht nicht. Also das will ich so und das will ich eben so nicht.
Ja, also was Rahmen, weiß ich gar nicht, ist vielleicht mein Proportionsverhältnis, mein Schönheitsempfinden, das sieht ja auch jeder anders. Mhm. Also so, und ich versuche dann einfach so einen Kanal zu meiner inneren Stimme zu finden, die mir eine Antwort gibt. Also manchmal sitze ich davor und denke, ich weiß es gerade gar nicht und dann gucke ich von weitem und dann gehe ich nochmal raus und dann gucke ich es mir nochmal an. Finde ich das jetzt gut oder ist es jetzt zu schön, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch, oder wird es gerade zu dekorativ oder bekommt es tatsächlich jetzt in der Schönheit aber so eine Allgemeingültigkeit, die so offen ist oder ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und irgendwie ist es ja mein inneres, ja, mein Proportionsgefühl. Mhm. An das kann ich mich ja nur halten. Mhm. Also jemand anders hat ja ein anderes. Und da, das ist natürlich schon so, dass ich über die Jahre ein bisschen weiß, wie es geht, dann doch am Ende, Gott sei Dank. So, also auf ein bisschen was kann ich mich so verlassen. Aber es ist auch ein Abenteuer, jedes Mal wieder neu. Mhm.
Und es ist mit Sicherheit jede Figur anders.
Ja,
sie sieht ja vor, es kommt ja wahrscheinlich nie das Gleiche vor.
Also sie sehen sich tatsächlich alle ähnlich, höre ich immer wieder.
Ja.
Also
denke so eine Familie.
So eine Familie, genau. Mhm. Ein kleines Volk, wie ich das schon irgendwann mal gesagt habe.
Das ist richtig.
Ja. Und ich denke mal, das hat natürlich mit meinem inneren Bild. Ne? Also jeder misst sich ja auch irgendwo, also an sich, oder jetzt ohne jetzt in so eine Egozentrik da zu gehen, aber in so einem... Ich bin das Maß meiner Dinge sozusagen.
Ja, du siehst dich selber ja auch schon seit so und so vielen Jahren.
Genau, genau. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich mal denke, oh Gott, wie geht das nochmal? Wie ist das nochmal, wenn dann die Nase und dann geht es hier runter und wenn das Auge im Zerstirn, also zu den Schläfen geht und dann gehe ich manchmal so an den Spiegel und gucke nochmal, wie geht das nochmal und gucke natürlich mich dann an. Mhm. Also dass ich habe jetzt nicht so, dass ich mich als Porträt mache, aber dass ich das überprüfe, wie sitzt das nochmal im Gesicht so. Mhm. Und dadurch, denke ich mal, kommt das auch.
Wann kommt denn, also weil den Teil fand ich super spannend, du hast eben schon gesagt, dass deine Figuren eher so absichtslos sind. Das hatte irgendein Journalist auch geschrieben, glaube ich, oder...
Absichtslos? Was meinst du damit mit absichtslos?
Also ich habe mich einfach reingefühlt, habe mir die alle angeguckt und nacheinander und es dauerte so einen Augenblick, bis ich irgendwie so eine Idee hatte, weil ich dachte, wie gesagt, die sehen sich alle so ein bisschen ähnlich. Ach so, das ist die mit dem grünen Kleid und da die hat ein rotes Kleid und die hat eine Kappe. Und
du meinst so den Seelenteil zu sehen, oder?
Ja, worum es sozusagen in jeder Skulptur geht oder ob es dann eine Message ist. Und dann war es echt spannend, weil ich eben aus diesem, kann ja mit mir zu tun haben, eher neutralen Blick kam und so ein bisschen erst so mich gefragt habe, was mache ich denn jetzt damit? Also ich war nicht sofort irgendwie so hooked, außer dass jetzt so für mein ästhetisches Auge dachte ich, oh Gott, die sind alle total toll und gucke ich gerne an und so. Und dann aber irgendwann hat es richtig Peng gemacht. Und dann war ich wirklich wie so bei der Brio-Eisenbahn, wenn sich so die beiden Pole da treffen. Also dann bin ich quasi nicht mehr rausgekommen.
Ah, wie schön.
Hat das schon mal jemand gesagt? Oder so ist das nicht bei allen so? Oder,
nee, also Cesar, den Vergleich mit der Brio-Bahn, den hat sicherlich noch keiner gebracht. nee. Aber ich weiß, ich kann insofern da mitgehen, weil ich ich habe das ähnlich erlebt. So dieses stärker werdende, so dieses und dann ist man wie so reingezogen. Ja, auch in die, ich glaube, Unterschiedlichkeit und in die Details vielleicht, in den Blick, ich weiß nicht, oder auch nicht.
Also dieses absichtslos, weiß ich gar nicht, also dazu fällt mir gerade tatsächlich noch gar nichts ein, weil ich mich immer noch frage, was heißt absichtslos eigentlich wirklich? Aber wenn du mich fragst, was so ein inneres Bedürfnis ist, warum ich das tue, also weg von diesem persönlichen Porträt einer von jemandem hin zu so einem allgemeingültigen Seinszustand. Also dass mein Bedürfnis irgendwie ist, mich damit zu beschäftigen, also mit diesem tiefen, wer sind wir, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was macht uns Menschen aus, also wie drücken wir uns aus, und dass ich eher versuche, so das, was uns eint, zu finden. Also gar nicht so das, was uns trennt, sondern das, was wir alle in uns tragen. Und dieses Bedürfnis, in so eine Ruhe zu gehen, also es gibt so ein, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber wir sind jetzt, man muss nicht zwingend sagen, dass wir ein menschlicher Körper mit einer Seele sind, sondern wir sind eine Seele in einem menschlichen Körper. Das finde ich irgendwie ganz schön. Mhm. Und ich versuche irgendwie diesem Seelenanteil so auf der Spur zu kommen. Und meine Arbeiten, ihr habt sie ja, glaube ich, noch nicht in echt gesehen, sondern nur auf Abbildung. Ja. Die haben so eine Oberfläche, die so, also ich, das ist ja mit Papier, mache ich erst ganz viele Schichten. Also ich arbeite mich so vor und dann koche ich Papier und püriere das und mische da Sand rein und Pigmente, damit das offenporig ist. Also dass die Oberfläche offenporig bleibt und nicht zu, wenn du so willst. Weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, wir sind ja nicht zu. Also die Haut ist ja eine offenporige Geschichte. Wir sind Schwingungswesen. Es geht ja über die Begrenzung des Beines. Und also geht es ja hinaus so. Und da, dem versuche ich mich einfach zu nähern. Mhm. Und so gesehen habe ich ja schon eine Absicht. Also, oder, ich, ja, dieser, ja.
Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf das Wort.
Ja, interessant. Da muss ich nochmal, wahrscheinlich, wenn wir nachher fertig sind, fällt mir da was zu ein. Aber ja. Im Moment kann ich da noch gar nichts zu sagen.
Nee, macht nichts, weil... jeder Betrachter empfindet ja auch wahrscheinlich anders, aber ich fand eben diesen Weg, diesen inneren Weg von, boah, jetzt bin ich hooked, also jetzt ist da irgendwas zu sehen oder zu fühlen, was ich auf den ersten Blick irgendwie nicht gesehen habe. Ja. Und da ist jetzt eigentlich die Frage an dich, wenn du anfängst, also wenn es aus diesem, ich sage jetzt mal, grobstofflichen, geht es ja dann in dieses Feinere und in das wirklich genaue Modellieren und das hatte ich irgendwie ja auch gelesen, dass es dann irgendwann kriegst du so ein Gefühl oder eine Stimme oder wie und was auch immer für einen Impuls, die dann so sagt, okay, hier bei der oder dem sind die Augen übrigens geschlossen. Genau. Oder hier kommt irgendwie ein cooles Kleid.
Genau.
Also wann gibt es da immer, oder ist der Zeitpunkt unterschiedlich?
Das ist auch unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade eine kleine Büste, die ich mache. Das war erst eine Frau. Dann habe ich gedacht, nee, es wird ein Mann. Jetzt ist wieder eine Frau. So, dann versuche ich das und dann doch nicht. Es ist, und jetzt, glaube ich, ist es wahrscheinlich einfach ein androgynes. Genau. Es ist jetzt ein androgynes Wesen, glaube ich, wird es. Also wo man es nicht zwingend sehen kann, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und das finde ich ehrlich gesagt sogar ganz gut, weil wir haben ja diesen männlichen und weiblichen Anteil in uns und man muss es ja auch nicht immer definieren, ob was es jetzt genau ist. So. Und das Menschsein, also wenn wir wirklich auf dieses, was eint uns, Mann und Frau und den Menschen als solches, dann haben wir ja beide diese Anteile und warum nicht eigentlich ein androgynes Wesen machen? So, da bin ich gerade.
Und ist das dann, hast du das Gefühl, dass das da, also Stimmen von dir sind oder Anteile von dir, oder ist das eher was du von außen bekommst?
Also es ist schon eine innere Stimme, aber die ist ja verbunden mit etwas. Also wenn wir auf unser Herz hören oder auf diese innere Stimme, wir können es auch höheres Selbst nennen. Also wer antwortet mir da? Also erstmal muss man ja gucken, dass man aus diesem Kopf-Kontroll-Ding rauskommt. Mhm. Also ich mache das so, weil ich denke, es wäre gut als Künstlerin, das jetzt so und so zu machen.
Genau, ne?
Also
die und die Kunden haben übrigens auch so und so gekauft und fanden das toll und wollten das den Nachbarn empfehlen.
Genau. Und deswegen mache ich noch also, grünes Glück. Und deshalb eben auch raus aus Auftragsarbeiten, weil dann kann ich mich davon nicht befreien, also was Leute vielleicht gerne hätten oder erwarten oder so. Also und dann muss man, oder ich eben dann in dem Fall auch, also versuchen, das alles erstmal wegzuschaufeln, also diese ganzen, wie etwas zu sein hat und wie man denkt, wie ist denn eigentlich ein Künstler und was ist denn jetzt gerade vielleicht gut oder was hätte Erfolg, also alles weg und wirklich nur sagen, okay, hier bin ich, Annette, ich verbinde mich mit mir selbst oder mit meinem höheren Selbst oder wie wir das auch immer nennen wollen, und wo kommt dann die Stimme her, das ist ja die Frage, ne?
Also ist es eine Frage, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach selbstverständlich.
Was würdest du sagen, wo sie herkommt? Das aus dem höheren Bewusstsein? Oder was, wie würdest du es bezeichnen?
Wüsste ich jetzt auch nicht klar zu beantworten. Aber ich hätte wahrscheinlich immer das Gefühl, es hätte doch mit mir auch zu tun.
Also du hast ja vorhin deinen Prozess fast als meditativ bezeichnet oder beschrieben. Und ich kenne das aus Meditation so, dass dass da immer irgendwie Anteile oder Ahnen oder irgendwas kommt, was ja in irgendeiner Art und Weise mit mir zu tun hat.
Ja.
So, ob ich das dann als innere Stimme bezeichnen würde, weiß ich gar nicht, aber es ist irgendwie auch in mir drin.
Na, und da, glaube ich, gibt es ja so diese zwei Stränge, sag ich mal. Es gibt einmal meine Emotionen, meine Erfahrungen, also das, was gespeichert ist aus meiner Geschichte, meinen Ahnen, also so diese Geschichte. Und dann gibt es ja unseren allgemeinen Menschseinszustand, sag ich mal, wo wir alle das herkommen.
Kollektiv,
das Kollektiv. Ja. Und wenn wir jetzt aus einer Emotion handeln, also ich bin wütend oder glücklich, also das ist ja schön, wenn wir glücklich sind, aber das sind ja emotionale Zustände. Und dann handelt man oftmals, oder das verletzte innere Kind, ne, wenn wir uns damit auch, oder wie du ja auch sagst, mit den dieser Blick des Schamanen, also dass man so Anteile zurücklässt, ne, und was handelt gerade in mir? Es ist das verletzte Kind, was jetzt endlich das und das erleben will, oder wie hole ich mir das zurück, dass ich, und ist es das, was mich antreibt, weil ich endlich, meinetwegen, ich bin so verletzt worden als Kind und ich will jetzt endlich Erfolg haben und deshalb mache ich das und das, um Erfolg zu haben, und das treibt mich an. Es ist ja eine andere Stimme, die mir sagt, wo es lang geht, als wenn ich mit dem geheilten inneren Kind arbeite oder mit dem geheilten Anteil in mir, der vielleicht noch mehr Zugang zu diesem höheren Selbst hat, wo es eben nicht aus der Emotion, also aus diesem Verletzen herauskommt, sondern aus der Ganzheit vielleicht. Und das, aber das ist immer ganz schwer, vielleicht auch auseinanderzuhalten. Ne?
Wo, weil es schlussendlich ja eins ist.
Es gehört ja auch zusammen.
Ich habe gerade dieses Bild, woher kam das neulich? Sagte das Maria Sanchez mit Yin und Yang? Und, es geht eigentlich nicht um Yin und Yang, sondern es geht um den Kreis darum.
Ja.
Und das ist schlussendlich um das Und. Also das ist eigentlich auch das Bild, was du beschreibst. Es geht nicht um das eine oder das andere. Es geht um das, was in dem Und daraus entsteht.
Ja. Also um das... Ja. Und das zusammenzubringen. Und ich glaube, wir wachsen letztendlich eben alle unser Leben lang in uns hinein und werden immer runder im Idealfall und immer heiler auch im Idealfall. Und dann können wir vielleicht auch immer freier eben entscheiden, also was sagt es in mir? Ne? Nicht, weil ich verletzt bin oder weil ich immer noch sauer auf meine Eltern bin oder sonst irgendwas.
Wann ist das vorbei?
Jetzt bin ich so sauer, jetzt haue ich hier mal und mache Kunst so und ich mache da irgendwie einen Dreck hin oder weil ich so sauer bin oder
die
so. Ich
kriege Warte auf die Nase.
Ja, genau. sondern vielleicht aus sowas Heilem heraus, also immer heiler. Also ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess.
Ist das der Zustand, in dem du am schöpferischsten arbeiten kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist rund, also es ist irgendwie in der Ruhe oder andere gibt es ja, ich muss wütend sein oder ich muss, bei dir ist es ehrlich.
Bei mir ist es die Ruhe tatsächlich. Also wenn ich aufgeregt bin oder mich ärgere oder kann ich nicht gut arbeiten.
Mhm.
Also ich kann dann da hingehen und sagen, so jetzt beruhig dich erstmal. Also ich muss mich erstmal vorher beruhigen, also sag ich mal. Und dann kann ich loslegen und dann im Idealfall immer mehr in diesen Zustand reinkommen. So. Und ich habe mir da tatsächlich auch eine Technik selber ausgesucht, also ich mache ja mit ganz vielen kleinen Papierschnipseln. Mhm. Also ich klebe dann, also ich zerreiße die und dann klebe ich und dann klebe ich und klebe nochmal und klebe noch eine Schicht und noch. Also das ist schon relativ kleinteilig auch teilweise. Und das führt mich aber dazu, ich muss ruhig sein. Also ich kann so, wie ich das mache, nicht in Unruhe machen. Also dann müsste ich mir ein anderes Material aussuchen. Also ich habe mir das auch so gewählt, damit es mich, glaube ich, auch in diese Ruhe zieht. In die Geduld, in das langsame Arbeiten. So. Das mir tut's gut. Mir tut's gut. Und das habe ich mir irgendwie aus irgendeinem Grund dann eben so gewählt. Ja.
Echt schön. Und du bist, glaube ich, auch Dozentin, ist das richtig?
War ich.
Warst du?
Okay. Ja.
Und was war so dein Fach?
Das war Farbe und Form, wie sich das so schön nannte. Also tatsächlich nicht plastisches Arbeiten, wobei ich das auch ein Semester gemacht habe, sondern Malerei war das. Also,
und waren das auch schon die Themen, die wir jetzt gerade...
Nee, also hatten, das war eher
ein bisschen...
Das war eher so diese Anfangstechniken, also so die ersten Semester auch, wo man einfach Techniken lernt, Stillleben malt, wie gehe ich mit Pigmenten um, wie mit Binder, also mit Ölfarben, also also das war schon eher so auf diese Basisgeschichten ausgerichtet.
Technik
ja. Ja.
Du hast ja auch eine Tochter.
Ja.
Wie alt ist die?
21.
Und die hast du im Zweifel anders mit der Kreativität umgehen lassen, klingt jetzt irgendwie doof, aber kommt so raus, als du das früher mitbekommen hast.
Also sie hat es natürlich von Anfang an miterlebt, mhm, und lag als Baby auf meinem Ateliertisch und später auf dem Boden und dann
in der Nähe. Die Pinsel.
Genau, genau. Und dann habe ich sie natürlich da auch, ich sag mal, was heißt gefördert, also das war so automatisch, mhm, malen, zeichnen, kleben, schneiden und so weiter. Aber auch da kam bei ihr natürlich irgendwann die Phase, wo sie gar keine Lust darauf hatte. Also so.
Auch so ähnlich wie bei dir, also ein ähnliches Alter?
Ja.
Als die Jungs ins Spiel kamen.
Ja, genau. So, mhm, Pubertät und genau.
Das war, willst du sagen, dass das ein Störfaktor ist?
Auf gar keinen Fall. Hallo, da sind andere Themen noch viel wichtiger.
Ja, und sie ist dann tatsächlich auch mehr in das Singen gegangen. Also sie singt und ganz toll. Und da hat jetzt allerdings tatsächlich einen Studiengang begonnen, der dann auch doch wieder kreativ ist, also Interior Design. Mhm. Und also findet jetzt auch gerade wieder dieses Kreative mit Kleben, Schneiden, Malen, Bauen, greift da drauf zurück und hat aber eben auch dieses, dass sie einfach wahnsinnig toll singt und das auch gerne macht und ja, eben am Anfang ihres Studiums steht und mal sehen, wo die Reise so hingeht.
Und ich finde es auch ganz schön, wenn Kinder sich erstmal abgrenzen, ja, und so möglichst auf gar auch keinen Fall das machen, was, genau, die Eltern, wo die ja schon irgendwie einen Namen und eine Position haben,
eben,
wenn die erstmal abbiegen, finde ich erstmal ganz
gut. Ja, denke ich auch. Also sich selbst positionieren. Also, mhm, ihr Vater ist Fotograf und das sind, mhm, natürlich zwei starke Persönlichkeiten, die kreativ sind und wo finde ich mich so. Und ich finde es natürlich genial, dass sie diesen Weg jetzt gefunden hat. Also ganz toll.
Mhm. Schön.
Ja, ist schön.
Was ist noch offen?
Das müsste ich vielleicht oder dürfte ich euch vielleicht fragen. Also es gibt natürlich immer viel zu besprechen, aber weiß ich, hast du das Gefühl, dass noch was offen ist? Oder ihr, du? Also ich denke einfach vielleicht nochmal, dass wenn wir alle, also gerade nochmal auf diese Zeit gucken, in der wir gerade alle gemeinsam stehen, also merke ich einfach, wie ich das unglaublich wichtig finde, dass wir alle anfangen, eben uns mit diesen Themen zu beschäftigen, also die Themen, die ihr ja auch in eurem Podcast, mhm, besprecht. Und da gibt es so viele, viele Wege auch, sein Bewusstsein zu erweitern und wirklich zu sagen, ich gehe in die Verantwortung für mein Leben und ich fange an, hier in meinem Kosmos das Beste draus zu machen und guck nicht nach oben und denke, oh, alles ist schrecklich und die Welt ist schrecklich und es gibt ein Virus und weiß ich nicht, was auch schlimm genug ist, das ist ja ganz klar, sondern dass wir jetzt echt die Chance haben, was zu verändern, glaube ich. Mhm. Also es ist die beste Chance überhaupt, aus diesem schlimmen Zustand, in dem wir hier sind, uns wirklich jetzt mal zu sagen, okay, wir sind jetzt, haben uns da reingeritten irgendwie kollektiv und jetzt zu sagen, wir treten aber auch kollektiv raus in was Neues, mhm, so. Das würde ich mir so wünschen, dass, mhm, wir das wirklich machen und aufhören zum Denken, wir sind besser als irgendwie die Tiere oder der Planet oder sonst irgendwas, sondern in die Liebe dafür zu gehen und zu sagen, ich bin Teil, wir sind Teil davon, ne? Also, und nicht besser, mhm, sondern einfach nur ein Teil von dem großen Ganzen. Und jetzt haben wir die Chance, dann unser Bewusstsein zu ändern und eben auch nicht das alles so auszubeuten, die Welt. Ich finde das so fürchterlich, was, mhm, wir gemacht haben.
Ja, das.
Und ich glaube, da gibt es jetzt eine Chance dafür.
Ja, das stimmt. Und ich komme nochmal auf die Kreativität, weil das gefällt mir gut, Kreativität als einen großen Raum zu sehen. Mhm. Also, weil es könnten jetzt manche, die dich jetzt anschauen oder das, was du gemacht hast, aus deiner Kreativität oder auch, Katinka, bei dem, was du kreativ machst, da ist jetzt für mich manchmal so erstmal so eine kleine Bremse, weil ich finde mich eben in dieser Ausdrucksform, also das kann ich zumindest heute so sagen, finde ich mich jetzt nicht so kreativ, zieht mich auch gar nicht.
Zieht dich nicht?
Oder? Nee, also der Teil zieht mich jetzt nicht so.
Okay.
Und dann habe ich ganz lange gedacht, boah, okay, scheiße, ich bin halt gar nicht kreativ. Aber das ist ja alles mein eigenes Denken.
Ja, ja.
Mhm. Und inzwischen empfinde ich mich als wahnsinnig kreativ, aber eben in allen möglichen Bereichen.
In einer anderen Ausdrucksweise.
Genau, in einer anderen Ausdrucksweise. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, schön, da den Raum offen zu halten oder weiter zu öffnen in der Kreativität.
Ja.
Dass wirklich jeder, jede sich mehr Raum für die eigene Kreativität erlaubt.
Ja. Und aus den Bewertungen rauszugehen, welche Kreativität nun die bessere oder schlechtere ist. Ne? Also, sondern zu sagen, das ist dein Weg, das ist meiner. Man sagt ja auch nicht, der Apfel ist besser als die Birne. Also einfach nur diese Vielfalt, die es gibt, zu würdigen, auch bei dem anderen und aus diesem Kopf rauszukommen, was ist besser und was ist schlechter, sondern wirklich zu sagen, so ich, das ist jetzt meine Schiene mit meinem Handwerkszeug und du hast dann eben dein Handwerkszeug, wo du, oder Handwerkszeug klingt vielleicht doof, aber mit dem man...
Kreativität ist ja vielleicht auch was, also das kommt gerade irgendwie so, Kreativität ist in den Fluss kommen mit etwas und es ist eigentlich völlig irrelevant, ob das jetzt künstlerisch ist oder ob das, Cesar, du in deiner Energieform ist oder jemand anderes kommt vielleicht in den Fluss, indem er vor Excel-Tabellen sitzt.
Ja,
so ist es. Wo kriegt da lebst eine Idee. Wo lebst du deine Kreativität in dem Sinne, dass du in deinen eigenen Lebensfluss kommst?
Das finde ich super.
In Anführungszeichen.
Genau, dieser Fluss, das ist genau darum, wo es geht. Also sich da reinzubringen und darauf zu hören. Und der eine ist eben eher mathematisch begabt, der andere eben heilerisch und der dritte so und so. Und, und das ist ja das Fantastische, dass es das alles gibt. Ein Segen.
Und das finde ich eigentlich ganz schön, das so mal zu sehen und zu benennen, unabhängig von Virus hin oder her.
Ja.
Also ich finde, was ich so sehen kann im Freundeskreis, in der Familie oder im Netz, wo auch immer, ist eigentlich sehr, sehr viel neue Kreativität, ganz viel ausprobieren und okay, wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss,
schön,
dann fange ich jetzt mal an mit keine Ahnung was. Also das
erlebst du jetzt gerade in diesem letzten Jahr vermehrt?
Finde ich irre. Total toll, was die Leute sich alles ausgedacht haben von okay, dann lerne ich jetzt mal die und die Sprache. Ganz egal, aber
schön.
Wir haben ja das Gefühl und das finde ich sehr nachvollziehbar von dieser Ohnmacht. Das benenne ich wahrscheinlich in jedem Podcast, aber weil es ist halt mein Thema so. Und dadurch, dass ich eingeschränkt bin in meinem Tun oder mich eingeschränkt fühle, so, aber das mache ja ich selber, wo ich dann hingucke und wo ich meinen eigenen Raum aufmache und gucke, okay, da und da geht es gerade nicht weiter, aber wo geht es denn dann weiter, weil es will irgendwo hin und raus.
Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man allein, dass wir heute hier sitzen, was für ein Wahnsinnsgeschenk.
In meiner Küche.
Ja, wirklich. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, da draußen, da tobt der Bär jetzt mal. Und was für ein toller Ort und Raum und Gespräch und also was eben alles möglich ist. Mhm. Das finde ich auch, also da kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn ich dann nur drüber nachdenke. So. Ja.
Das ist doch eigentlich auch ein schönes Thema, um es ins Feuer zu geben, beziehungsweise zu befeuern.
Mhm. Ach ja, stimmt, ihr macht ja immer das. Mhm. Wie ging es dann nochmal, dass man etwas was weg soll oder was kommen soll?
Was du willst.
Was gerade kommt. Also,
wir nehmen alles.
Okay.
Dann machen wir uns erstmal an. Ja.
Und es darf nur eine Sache sein.
Nein.
Alles das, was
kommt. Du kannst ein ganzes Volk da reinwerfen.
Nee, das bitte nicht. Das sieht so schön aus.
Hast du eine spontane Idee? Oder?
Also was, wenn ich mir so wünschen würde, was weg soll, sag ich mal, oder wo wir ein anderes Bewusstsein für bekommen, wäre auf jeden Fall, dass wir aus den Bewertungen rausgehen. Mhm. Auf diesen ganzen Bewertungen, in denen wir so sind. Mhm.
Mir auch noch was. Womit Bewertung habe ich ja nie was zu tun.
Ist nicht für dich erfunden.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst, Annette, Meinecke Notsch.
Herzlichen Dank für eure schöne Einladung.
Und
das war sehr schön mit euch, danke.
Das können wir zurückgeben. Wir nehmen es vorher, aber wir geben es auch zurück.
Also ich für meinen Teil gehe sehr inspiriert in die Woche.
Schön.
Vielen Dank.
Ich auch. Dankeschön. Dankeschön.